Wunderbar. Ja, wer eine Bibel hat, der kann sie aufschlagen und kann das Buch Josua aufschlagen. Das müsste uns eigentlich sehr bekannt sein. Das Thema heute ist Lektionen für den Glaubenskampf. Lektionen für den Glaubenskampf. Und wir werden insgesamt aus 3 Kapiteln etwas hören, aus den Kapiteln 8 bis 10. Ihr habt Verständnis, dass ich die jetzt nicht alle vorlesen kann. Aber aus diesen 3 Kapiteln möchte ich mit Gottes Hilfe uns etwas mitgeben, dass wir Hilfen bekommen in unserem Glaubenskampf. Wenn wir das Buch Josua aufschlagen, dann merken wir, dass Josua der war, der Nachfolger Mose, der das Volk Israel in das verheißene Land Kanaan hineinführen durfte. Und wir lesen das in Kapitel 1 und 2, wie sie sich vorbereiten. Wir sehen dann in Kapitel 3 diesen Durchzug durch diesen Jordan, wie Gott unglaublich wirkt, wie Gott auch Wunder tut, wie Gott vorangeht im Bild der Bundeslade. Das sind für uns alles wichtige Lektionen für unseren Glaubenskampf. Auch wir müssen hinter dem Herrn Jesus hergehen. So wie damals die Priester mit der Lade im Wasser waren, das Wasser wurde plötzlich angehalten und sie konnten durch diesen Jordan gehen, ein Wunder. So wird es in unserem Leben auch passieren, dass wir Wunder erleben, wenn wir Jesus nachfolgen. Unser Problem ist, dass wir oft den Herrn vorwegeilen oder zur Seite ausweichen oder ganz hinten bleiben. Und das Geheimnis eines Lebens, eines christlichen Lebens, das auch vom Sieg geprägt ist, ist unsere Beziehung zum Herrn Jesus und vor allen Dingen unsere Nähe zu ihm. Und als Israel dann durch diesen Jordan ging, dann war alles nur noch gut. Nee. Dann fing das ja erst an. Wisst ihr, Geschwister, wenn wir uns bekehren, dann haben wir den wichtigsten Schritt unseres Lebens getan, aber von da an geht's dann los. Dann beginnt Kampf. Und die erste Stadt, die eingenommen wurde, war Jericho. Das war eigentlich auch einfach, die einzunehmen, oder? Die Wände waren nicht so, das waren Pappwände nur, oder? Ja, also ihr wart ja hoffentlich dabei am Wochenende mit unserem Heinrich. Das waren schon dicke, fette Wände. Und die Anweisung Gottes, da 6 Tage lang mit Trompeten rumzulaufen und einmal zu trompeten und am 7. Tag dann 6-mal und dann beim 7. Mal trompeten und schreien und dann soll das alles einbrechen, dann könnte man sagen, ja, ja, das klappt. Und das ist die erste wichtigste Lektion, die das Volk lernen musste. Die Mauern, die auch dein Leben ängstigen, die werden nicht gesprengt durch deine Kraft. Die Mauern, die dich ängstigen, die werden nicht gesprengt durch deine Kraft, sondern Gott sprengt jede Mauer in deinem Leben, die dich bedroht, wenn du in Gehorsam ihm gegenüber lebst. Und diese Lektion mussten diese Leute lernen. Und sie haben ein wahnsinniges Wunder erlebt. Leider hat das Volk nicht ganz im Gehorsam gelebt. Wir wissen, dass Achan etwas mitgenommen hat, obwohl alles Gott gehören sollte. Er hat das in seinem Zelt vergraben. Dann gab es die nächste Stadt, Ai. Na, da hat man gedacht, dann schicken wir mal ein paar Leute hin und dann machen wir die mal kurz platt. Und dann gab es richtig was auf dem Kopf. So wie in unserem Leben auch. Wir erleben Siege des Herrn und wir passen nicht auf. Wir sind so ein Stück weit Achan. Wir nehmen das nicht mehr so ganz genau mit dem Herrn in unserem Leben, wo auch immer du stehst. Wir machen so ein bisschen Tricksereien wie Achan. Achan blieb mitten unter dem Volk Gottes. Der ist nicht da irgendwo abgehauen und hat gesagt, ich gehe wieder zurück nach Ägypten. Der war mitten unter dem Volk Gottes und hatte trotzdem sündig festgehalten. Und ich bin davon überzeugt, auch hier drinnen gibt es Menschen, die Sünde festhalten. Und wir wissen, durch Achan wurde ganz Israel mit einer Niederlage bestraft. Und merk es dir, lieber Bruder, lieber Schwester, wenn du in deinem Leben zu einer Gemeinde gehörst und du ordnest nicht dein Leben, dann wirst du den Segen Gottes aufhalten. Nicht nur in deinem Leben, sondern auch in dem Leben der Gemeinschaft, in der du lebst. Sünde bleibt nie bei sich. Sünde frisst um sich. Und deswegen haben wir gleich am Anfang diese große Warnung. Und Gott hat Achan sehr hart bestraft. Er und seine Familie wurden gesteinigt. Alles kam um. Wir haben keinen Wald- und Wiesengott. Wir haben einen dreimal heiligen Gott. Und wir leben in einer Zeit, wo man ein ganz merkwürdiges Gottesbild bekommt. So unter dem Motto, der Herr, der lässt fünfe gerade sein. Man kann ruhig so leben, wie man will. Und man muss das nicht so genau nehmen. Und wisst ihr, das ist gefährlich. Wenn wir anfangen, die Heiligkeit Gottes runterzubrechen, dann brechen wir ein. Und dann kommt Kapitel 7, nachdem der Gehorsam dort wurde, die Sünde wurde bestraft und dann kam der Sieg wieder. Merk dir das in dein Leben. Wenn du die Sünde wieder bereinigst, dann wird der Sieg auch wieder in dein Leben kommen. In Kapitel 8, die Eroberung von Ai, da sehen wir etwas ganz Wichtiges. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht, erschrick nicht. Nimm das ganze Kriegsvolk mit dir und mach dich auf und zieh hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai sowie sein Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Du sollst mit Ai und seinem König das tun, was du mit Jericho und seinem König getan hast. Jedoch seine Beute und sein Vieh dürft ihr unter euch aufteilen. Lege du der Stadt einen Hinterhalt von der Rückseite her. Das ist etwas Gewaltiges. Das ist etwas ganz Wichtiges, was wir auch lernen für uns in unserem Leben. Gottes Wort gibt Anweisung und Kraft für unseren Glaubensweg. Es war Gott, der zu Josua sprach. Und merk es dir, das ist das Wesentliche und das Wichtigste in unserem Glaubenskampf, dass wir in der Nähe unseres Herrn sind und dass sein Wort uns erreichen kann. Ich kenne so viele Christen, die sagen, du, ich erlebe nichts mit dem Herrn. Und mein Glaubensleben ist immer schwankend und ich habe so viele Niederlagen. Und dann frage ich, wie oft liest du deine Bibel? So gut wie gar nicht. Dann weiß ich die Antwort. Christsein ohne das Wort Gottes gibt es gar nicht. Christsein ohne die Bibel gibt es nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben einen gläubigen Menschen erlebt, der Sieg im Glaubensleben hat, der nicht seine Bibel liest. Vielleicht ist das der Punkt in deinem Leben, warum du ständig auf dem Boden liegst. Gottes Wort gibt Anweisung und Kraft. Gott hat den Josua gesagt, hab keine Angst, Josua. Den König da, von dem ihr die alle Angst jetzt haben, da, den habe ich in deine Hand gelegt. Und das macht Gott immer, wenn er uns Aufträge gibt und wir in seiner Nähe sind, dann gibt er uns auch die vorher schon Kraft und Zuspruch und Mut zu gehen. Leben aus dem Wort Gottes ist etwas wesentlich anderes als Wissen aus dem Wort Gottes. Das ist ganz wichtig. Leben aus dem Wort Gottes ist etwas ganz wesentlich anderes als Wissen aus dem Wort Gottes. Du kannst Sonntag für Sonntag hier kommen und ganz fromm aussehen. Du kannst Montag für Montag in die Erbauungsstunde kommen und Dienstag zur Männerstunde und weißt was ich, wo du noch hingehst. Wenn du das, was Gott dir offenbart, nicht umsetzt, dann bringt es gar nichts. Josua hat die Anweisung vom Herrn bekommen. Und dann ist interessant, die Verse 3 bis 8 in Josua 8. Gott plant und Josua hat eine Strategie. Wir locken die raus, ihr seid im Hinterhalt so und dann gehen wir da rein. Was heißt das für uns? Glaubensleben, in unserem Glauben zu kämpfen, bedeutet strategisch zu kämpfen. Also wir dürfen auch unseren Verstand einsetzen. Paulus sagt einmal in 1. Korinther 9, Vers 26, ich laufe nun nicht so wie ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Dann nimmt Paulus im 1. Korinther 9 ein Bild eines Boxers. Es gab es schon damals dort. Und wir haben hier auch einen Boxer unter uns. Und jeder gute Boxer, der in einen Kampf geht, wenn er ein bisschen was in der Birne hat, der setzt sich mit seinem Gegner auseinander. Der studiert ihn. Und der sucht, zwei Sachen herauszufinden. Einmal seine Stärken, um da aufzupassen. Und das zweite, seine Schwächen, um da reinzuhauen. Simon, und wenn du in dein Glaubensleben kämpfst, dann ist es wichtig, dass du dir Gedanken machen musst, wie kämpfe ich? Ein Beispiel. Stellt euch vor, Gott gibt uns einen Auftrag, hier viele Menschen zu erreichen. Was machen wir? Was machen wir? Ja, kann man auch machen. Das auch. Das ist das Wichtigste. Das ist auch gut. Wie bitte? Losgehen, das ist auch wichtig. Guck mal, wie fromm wir alle sind, ne? Da macht die Welt uns etwas vor. Die Welt, wenn jemand hier die Leute erreichen würde, wisst ihr, was der zuerst macht? Der würde erst mal zählen, wie viele Menschen gibt es hier überhaupt. Und das Zweite, wo treffen sich die meisten Menschen? Wo sind die Menschen? Hier vor der Kirche? Ich glaube, bei vorne in den Einkaufszentrum sind viel mehr, oder? Das heißt, wenn ich Traktate verteile und ich stelle mich hier vor der Kirche, werde ich viel, 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 viel weniger Menschen erreichen, als wenn ich direkt im Einkaufszentrum mich hinstelle. Da muss ich jetzt kein besonderer Prophet sein. Muss nur meinen Grips oben ein bisschen einschalten. Simon, und wir machen das oft unseren Fehler in unserem Glaubenskampf, dass wir so sagen, so Herr, du musst jetzt alles machen. Natürlich muss der Herr alles machen, aber der Herr macht nur etwas gemeinsam mit uns. Das hat aber Josua hier auch gemacht. Er hat gesagt, Josua, ich gebe Ai in deine Hand. Und dann müssten wir eigentlich lesen, und Josua setzte sich hin und betete und schlief ein. Nein, und Josua ging und kämpfte. Und das ist das, was wir oft nicht praktizieren. Wir hören etwas Gutes, was meine Ehe gut tut, was mein Geschäftsleben gut tut. Wir hören es und setzen es nicht um. Und dann sagen wir so, ja, der Herr muss mich verändern. Und sagt der Herr, oh, du musst dich auch verändern. Du musst erstmal bestimmte Leute aus deinem Leben meiden, weil die dich ständig wieder wegbringen vom Weg. Das übernehme nicht ich, das musst du tun. Ich kann mich noch erinnern, in meinem Glaubensleben am Anfang, da war ich im Geschäftsleben mit jemandem zusammen, der war ein guter Geschäftsmann. Nur der hat von morgens bis abends nur gelogen. Und ich bin ganz ehrlich, ich wusste, dass das nicht richtig war, aber für mein Portemonnaie war es gut. Eines Tages schlage ich den Psalm auf und da steht, verflucht ist der Mann, der sich mit den Lügnern einlässt. Boah, das hat gesessen. Und das Telefon geht und dieser Mann ruft mich an und sagt, du, ich habe einen Großauftrag bekommen. Wir können jetzt fünfstellig jeder verdienen. Und ich habe in mein Portemonnaie geguckt, da waren noch ein paar Euros drin. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren es noch D-Mark. Bin ja schon ein bisschen länger in der Nachfolge. Und dann stand Gott vor mir und sagte, was machst du jetzt? Und dann habe ich zu diesem Mann gesagt, weißt du, ich habe dich gern. Und wir können uns, wenn wir uns über Jesus unterhalten, kannst du mich auch weiter besuchen. Aber von heute an werde ich mit dir keine Geschäfte mehr machen. Der hat irgendwie gesagt, habe ich irgendwas getan, Christian? Nee, Gott hat mir nur gezeigt, dass du der falsche Mann in mein Leben bist. Und dann hat Gott mir ganz andere Türen geöffnet. Strategisch kämpfen bedeutet auch zu überlegen. Und dann musst du tun. Du kannst nicht von Gott etwas verlangen, was du tun musst. Josua musste mit dem Volk gegen Ai kämpfen. Das war nicht so, dass Gott gesagt hat, entspannt euch mal, ich mach mal so und dann sind die weg. Merkt es dir, du musst deinen Beitrag auch leisten. Und als die da so die ganze Nacht gewandert sind, das ist der dritte wichtige Punkt in Josua Kapitel 8, Vers 9. Da schickte Josua sie los und sie begaben sich in den Hinterhalt und blieben zwischen Bethel und Ai, westlich von Ai. Josua aber verbrachte jene Nacht mitten unter dem Volk. Wisst ihr, eine wichtige Lektion im Glaubenskampf ist, dass man als jemand, der vorangeht, bei denen bleibt, die im Kampf stehen. Wisst ihr, als David sündigte, als er zu Hause blieb? Der ist immer ausgezogen mit dem Volk Israel und hat Siege. Und dann sagt er irgendwann mal, auch heute bleib ich mal zu Hause. Ich gönne mir mal ein schönes Wochenende, gechillt. Und da fiel er in der schwersten Sünde mit Bathseba. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir in der Gemeinschaft bleiben. Und ein guter Leiter, der haut nicht ab, wenn es brenzlig wird. Wisst ihr, was das Problem auch in unserem Glaubenskämpfen ist? Vielleicht hast du einen Glaubenskampf in deiner Familie. Und wisst ihr, was viele Menschen machen? Auch Eltern, auch gläubige Eltern? Sie flüchten von den Problemen. Oh, zu Hause ist dicke Luft. Ich gehe mal angeln. Aber als Mann darfst du angeln gehen. Aber an erster Stelle bist du Hauspriester. Du musst deine Verantwortung übernehmen zu Hause. Und das ist so wichtig. Gute Leiter sind nahe am Team. Das ist eine wichtige Sache. Wenn du Glaubenskämpfe hast, dass du auch deine Leute begleitest, in deiner eigenen Familie und darüber hinaus. Und dann lesen wir etwas. In Vers 10, in Josua 8. Und Josua machte sich des Morgens früh auf und musterte das Volk. Dann zog er mit den Ältesten Israels vor dem Volk her nach Ai hinauf. Und alles Kriegsvolk, das bei ihm war, zog hinauf und rückte heran. Und sie kamen vor die Stadt. Sie lagerten sich nördlich von Ai, sodass das Tal zwischen ihnen und Ai war. Er hatte aber etwa 5000 Mann genommen und sie als Hinterhalt zwischen Bethel und Ai gelegt, westlich von der Stadt. Und so stellten sie das Volk auf, das ganze Lager, das nördlich von der Stadt war, und sein Ende westlich von der Stadt. Und Josua zog in dieser Nacht mitten in die Talebene. Vers 14, und es geschah, als der König von Ai es sah, da rückten die Männer der Stadt in aller Frühe eilends heraus, Israel entgegen zum Kampf, er und sein ganzes Volk zur Begegnung vor der Steppe. Er hatte aber nicht erkannt, dass ihm im Rücken der Stadt ein Hinterhalt gelegt worden war. Das war schon auch Kilometer, die abgerissen haben. Wir lesen davor in den Versen, die ganze Nacht haben die da gewandert und dann mussten sie weiter und dann steht dort, früh am Morgen macht Josua sich auf. Das überliest man leicht. Wisst ihr, was das bedeutet? Das war menschlich unklug, was Josua machte. Wenn du Krieg führen willst, dann brauchst du ausgeschlafene, fitte Krieger. Aber wenn du mit deinen Leuten erstmal 40 Kilometer bergauf, bergrunter unterschluckt und die ganze Nacht wanderst, dann bist du platt. Und dann ohne Pause gleich weitermachen, ist menschlich dumm. Und jetzt pass gut auf, was uns das sagen will. Nicht unsere Kraft ist entscheidend. Trotz unglaublicher Anstrengung, die ganze Nacht gewandert, beginnt der Kampf früh am Morgen. Und wisst ihr, Geschwister, damit will uns die Bibel etwas zeigen. Die Strategie in allen Ehren, das Entscheidende macht immer Gott. Und weißt du, wann er das Entscheidende in dein Leben tut? Wenn du schwach bist. Wisst ihr, was unser Problem ist? Nicht unsere Schwäche. Unser Problem ist unsere Stärke. Vielleicht ist das der Grund, warum Gott die ganze Zeit in dein Leben so viel Not zulässt. Und du wehrst dich, was menschlich gesehen verständlich ist. Aber vielleicht möchte Gott dir zeigen, wie er es ein Paulus gezeigt hat. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Hier lesen wir diesen Bericht, und es ist wichtig, nicht unsere Kraft ist entscheidend. Dann lesen wir in Vers 18 etwas Wichtiges. Da sprach der Herr zu Josua: Strecke das Krummschwert, das in deiner Hand ist, gegen Ai aus, denn in deine Hand will ich es geben. Josua streckte das Krummschwert, das in seiner Hand war, gegen die Stadt aus. Mitten in diesem Kampf redet Gott wieder mit Josua. Und was bedeutet das für uns? Die entscheidenden Anweisungen müssen von Gott kommen. Deswegen brauchen wir eine gute Beziehung zu ihm. Sieh mal, der Josua, der lebte in der Nähe Gottes. Und deswegen konnte Gott ihn mitten im Kampf erreichen. Wisst ihr, was unser Problem oft ist? Wir sind so mit uns selbst beschäftigt und beschäftigen uns so wenig mit Gottes Sachen, dass Gott nicht zu uns reden kann in unserem grauen Alltag. Wenn wir in unserem Alltag sind, dann schauen wir auf die Probleme, die wir haben, auf uns selber, auf unsere Familiennöte und was weiß ich, wo wir überall hinschauen. Und dann ist die Stimmung im Keller. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch im grauen Alltag den Herrn Jesus überall mitnehmen. Ob ich einkaufen gehe, ob ich auf Geschäft gehe, ob ich mit den Kindern rede, ob ich koche als Frau oder was auch immer ich tue, dass ich Jesus mitnehme. Und dass ich ihn immer wieder bitte: Herr, rede zu mir. Rede zu mir. Wie oft tun wir das am Tag? Haben wir diese Abhängigkeit von ihm, dass wir sagen: Rede zu mir, Herr, ich brauche das. Rede zu mir. Josua war in der Nähe Gottes. Und wisst ihr, ein wunderbares Zitat: Ich muss auf Gott hören, bevor ich für ihn rede. Ich muss auf Gott hören, bevor ich für ihn rede. Geschwister, wenn wir das praktizieren werden, dann gäbe es viel weniger Not. Wie oft reden wir erst und plappern etwas aus und merken: Oh, ich war wieder zu schnell. Und dann müssen wir alles wieder zurücknehmen. Lass uns das lernen, bevor wir auch mit anderen Menschen sprechen, dass erstmal Gott zu uns redet. Wie viele Gespräche haben wir in unserem Leben in den Sand gesetzt, weil wir ein paar Fehler gemacht haben? Erstens, wir sind gleich aufbrausend in unserem Zorn in das Gespräch reingegangen. Das ist nie ein guter Ratgeber. Das Zweite, wir sind in das Gespräch gegangen, ohne uns selbst mal von Gott zeigen zu lassen, wer wir sind. Und das Dritte, wir sind nicht ins Gespräch gegangen mit der Bitte: Herr, schenk, dass das Gespräch in Frieden endet. Sondern wir waren aufgeregt, zornig, wollten den anderen kurz mal den Kopf waschen, haben viel rausgehauen und dann war der große Theater da. Geschwister, lasst uns das lernen, neu erst auf Gott zu hören, mit ihm alles zu besprechen und dann zu reden. Dann lesen wir hier noch etwas, das hört sich alles gut an. Und dann steht dort in Vers 26, Josua überzog seine Hand, die er mit dem Krummschwert angestreckt hatte, nicht zurück, bis er an allen Bewohnern von Ai den Bann vollstreckt hatte. Was sagt uns das? Der ganze Auftrag muss erfüllt werden. Josua hat nicht gesagt: Jetzt habe ich da mal 50 platt gemacht und die anderen, ach, die können jetzt mal die anderen machen. Kann das sein, dass wir in unserem Glaubensleben so manches Mal Niederlagen erleben, weil wir nicht den ganzen Auftrag erfüllen? Wisst ihr, das ist so wichtig, dass man, wenn Gott uns etwas zeigt, dass wir den Auftrag nicht zu 80% umsetzen, auch nicht zu 90, Selbst 99,9% sind für Gott unwichtig. Gott will 100%. Und ich glaube, das ist so wichtig, was wir hier lernen können. Dieser Josua, der hat nicht nur sich von Gott den Weg zeigen lassen, der hat nicht nur alles umgesetzt, sondern er hat es wirklich bis zum Ende ausgefüllt. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges, und dann hat Israel gewonnen. Wow. War das ihre Macht? War das ihre Macht? Alle schlafen. War das ihre Macht? Okay. Wer hat den Sieg gegeben? Der Herr. Wo steht es? Wo denn da? Ja, genau. Und wo? Gleich am Anfang. Ich habe die Stadt, den König und alles in deine Hand gegeben. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wir sagen das so, ne? Ohne Jesus können wir nichts tun. Aber in unserem Alltag machen wir ganz viel ohne ihn. Und dann haben wir Siege. Und dann statt ihm die Ehre zu geben, pusten wir uns auf. Wir können hier etwas lernen. Josua Kapitel 8 ab Vers 30. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal. Wie Mose, der Knecht des Herrn, den Söhnen Israel geboten hatte, wie im Buch des Gesetzes des Mose geschrieben steht, einen Altar von unbehauenen Steinen, über denen man kein Eisen geschwungen hatte. Und sie brachten darauf dem Herrn Brandopfer da und schlachteten Heils- oder Friedensopfer. Und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes des Mose, die er von den Söhnen Israel geschrieben hatte. Und ganz Israel, sowie seine Ältesten und Aufseher und seine Richter, standen an dieser und jener Seite der Lade, den Priestern, den Leviten gegenüber, die die Lade des Bundes des Herrn trugen. Der Fremde wie der Einheimische, die eine Hälfte gegen den Berg Gerizim hin und die andere Hälfte geboten hatten, das Volk Israel zu segnen. Danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, ganz wie es im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, das Josua nicht der ganzen Versammlung Israel vorgelesen hätte, ebenso den Frauen, den Kindern und den Fremden, der in ihrer Mitte lebte. Nach dem Sieg gehört Gott allein die Ehre. Das hat Josua nicht vergessen. Ein Brandopfer haben sie gebracht. Was war denn das? Bibelleser, 3. Buch Mose. Ein Brandopfer war ein Opfer, das nur für Gott war. Das war ein Opfer, da blieb nichts übrig. Worauf deutet das hin? Auf die völlige Hingabe an Gott. Jesus am Kreuz war das einmalige größte Brandopfer. Simon, wenn wir Siege haben, dann will Gott Brandopfer. Nicht mehr, dass wir jetzt da sind, scharf da. Das hat Herr Jesus schon erfüllt. Aber dass wir geistlich sagen, Herr, diesen Sieg, den habe ich nur errungen durch das, Herr Jesus, was du am Kreuz für mich errungen hast. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wann haben wir das so gemacht? Wenn wir mit jemandem ein gutes Gespräch hatten oder Gott hat Sieg in unserem Leben gegeben, sind wir dann ins Gebet abends gegangen und haben gesagt, Herr Jesus, diesen Sieg habe ich nur dir zu verdanken. Nur dadurch, dass du gekommen bist und den völligen Sieg errungen hast, durfte ich heute diesen Sieg in Anspruch nehmen. Merken wir, ne? Oh, oh. Und wisst ihr, was dann noch passiert? Da gab es ein sogenanntes Heilsopfer oder ein Friedensopfer oder ein Gemeinschaftsopfer, sagt man dazu auch. Was war denn das für ein Opfer? Das war ein Opfer, zum Teil zur Danksagung für Gott, und den Rest durften die Leute mitnehmen und die Familie, wir durften zusammen das essen. Das war ein fröhliches Gemeinschaftsopfer. Was soll das bedeuten? Das soll bedeuten, dass wir den Sieg Jesu nicht für uns behalten, sondern dass wir ihn weiter teilen mit unseren Geschwistern. Und deswegen schenkt Gott in dein Leben auch Sieg, nicht, dass du das für dich behältst, sondern dass du andere mit hineinnimmst. Wie oft sprichst du mit deinen Kindern über den Siegen Gottes? Machst du das noch? Nimmst du deine Kinder mal und sagst du, ich habe heute etwas Wunderbares erlebt. Und Mose und Josua las dem ganzen Volk vor aus dem Buch Gottes, aus der Tora. Es ist wunderbar. Nach dem Sieg Gott allein die Ehre. Und dann geht es weiter. Jetzt könnte man denken, wir haben alles richtig gemacht, so jetzt Friede, Freude, Eierkuchen, immer im Sieg leben. Dann kommt Kapitel 9, wie in unserem Leben auch. Und dann kommen die Gibeoniter. Ihr kennt die Geschichte, die täuschen Israel, die hatten Angst, die haben gehört, oh, die sind stark. Wir sagen jetzt mal, wir kommen ganz weit her und dann haben sie betrogen. Und dann macht Israel einen entscheidenden Fehler in Josua Kapitel 9, Vers 14. Da nahmen die Männer von ihrer Wegzehrung, den Mund des Herrn aber befragten sie nicht. Diesen Satz unterstreicht immer Vers 14 in Kapitel 9, Josua. Und dann stellt sich drei Tage später raus, die haben uns angelogen, dann wollten die sie umbringen, dann sagen, geht nicht, wir haben einen Bund mit denen gemacht. Und so ist es in unserem Leben. Nach den größten Siegen schleicht sich wieder etwas ein in unserem Leben. Das ist die größte Gefahr. Geschwister, wenn du Siege mit Gott erlebst, dann sei auf der Hut. Meist nach den Siegen greift der Satan dreimal so an. Sei da vorsichtig. Das heißt nicht, dass du dich nicht an deinen Sieg in den Herrn freuen darfst, aber sei auf der Hut. Wisst ihr, um was dann steht? Diese Gibeoniter, die werden dann entblößt von Gott. Das war peinlich, ne? Noch peinlicher für Israel. Die haben nämlich den Herrn nicht gefragt. Und das ist für uns so wichtig, dass wir immer in der Abhängigkeit von ihm bleiben. Fragen wir den Herrn, wie viel Sünde ist in dein und in mein Leben passiert, weil wir nicht den Herrn gefragt haben? Oha. Und dann passiert etwas in Josua Kapitel 9, Vers 25. Bis 27. Und nun siehe, wir sind in deiner Hand, sagen die Gibeoniter. Wie es gut ist und wie es recht ist in deinen Augen, uns zu tun, so mach es mit uns. Und da machte es so mit ihnen und rettete sie aus der Hand der Söhne Israel und sie brachten sie nicht um. So machte Josua sie an jenem Tag zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und für den Altar des Herrn bis zum heutigen Tag an dem Ort, den er erwählen würde. Und hier leuchtet die Gnade auf. Hier ist Evangelium im alten Bund. Diese verlogenen Gibeoniter fliegen auf. Und trotzdem begnadigt sie Gott. Und macht sie sogar zu Mitarbeitern im Volk Gottes. Das ist etwas Herrliches. Das kann nur unser Gott. Das ist Gottes Gnade. Und jetzt sage ich euch etwas. Hast du das nicht auch in dein Leben erlebt? Dass du in Sünde gefallen bist und dann hast du Buße getan und dann hat Gott deine krummen Wege benutzt, um anderen Menschen Mut zu machen, dass man nach Niederlagen wieder angenommen werden kann. Hast du das nicht gemerkt schon in deinem Leben? Als ich damals weg war, ganz weit weg von Jesus und ich durfte zurück. Und ich habe meine erste Predigt gehalten über das Thema Zurück zur ersten Liebe. Ich habe nie wieder in meinem Leben nach einer Predigt mit so vielen Menschen gebetet wie nach dieser Predigt. Und ich habe noch nie in meinem Leben so intensiv geweint über mein eigenes Leben. Und wisst ihr warum? Als ich damals nach Hause gefahren bin, konnte ich nicht nach Hause gehen. Ich musste im Auto bleiben und habe erstmal ganz lange geweint. Und wisst ihr warum? Weil mir das so nahe gegangen ist, dass Gott an diesem Abend den ganzen Mist, den ich verbaut habe, die ganze Unehre, die ich ihm gemacht habe, Gott hat das gebraucht, damit andere Menschen wieder zurückfinden zu ihm. Die haben gesagt, Christian, wenn Jesus dir das alles vergeben hat, dann habe ich noch eine Chance. Und das wirst du in deinem Leben erleben. Und jetzt ist ein wunderbarer Satz, den schreibt auf. Das ist einer der schönsten Sätze, die ich in meinem Leben gehört habe. Gott bewirkt oft mehr durch Wunden als durch Wunder. Gott bewirkt oft mehr durch Wunden als durch Wunder. Und das ist etwas Wunderbares. Das haben hier die Gibeoniter auch erlebt. Und das dürfen wir Mut machen für uns nehmen. Vielleicht liegst du momentan am Boden. Vielleicht kämpfst du schon die ganze Zeit mit dir selbst. Vielleicht hast du das Gefühl und sagst, eigentlich möchte ich nicht mehr den Herrn nachfolgen. Vielleicht möchtest du deinen Dienst abgeben. Vielleicht möchtest du aus deiner Familie raus. Vielleicht möchtest du, keine Ahnung was, bist kurz davor, eine Dummheit zu machen. Ich möchte dir heute Abend sagen, Gott bewirkt oft mehr durch Wunden als durch Wunder. Geh mit deinen Wunden zum Herrn Jesus und sag, Herr Jesus, hier bin ich. Und ich lege dir mein ganzes Herz hin. Du siehst die ganze Verrücktheit meines Lebens. Ich weiß, dass du in mein Leben für mich sorgst und trotzdem fusche ich dir immer dazwischen. Ich weiß, dass du der Einzige bist, der mein Leben wieder richtig auf die Beine bringt. Und trotzdem versuche ich so viel aus eigener Kraft. Und ich glaube, wenn wir so beten, dann werden wir das erleben, was die Gibeoniter erlebt haben. Und wisst ihr, als die Gibeoniter sich dann verbündeten, könnte man denken, jetzt ist aber mal Ruhe im Karton, oder? Dann geht's wieder weiter. Die Eroberung des Südteils von Kanaan. Und es geschah, als Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, es hörte, dass Josua Ei eingenommen hatte und ihnen den Bann vollstreckt hatte, dass er es mit Ei und seinem König ebenso gemacht hatte, wie er es mit Jericho und seinem König gemacht hatte, und dass die Bewohner von Gibeon Frieden mit Israel gemacht hätten und in ihrer Mitte seien, da fürchtete er sich sehr. Das glaube ich. Gibeon war ein großes Volk. Israel war stark durch Gott. Und er hat sich überlegt, jetzt kommen die zu uns. Dann hat der die anderen zusammengetrommelt. Jetzt müssen wir uns zusammentun. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wollen die Leute die Gibeoniter platt machen. Aber die Gibeoniter hatten jetzt einen Bund mit Israel. Und was haben die gemacht? Die sind zu Josua. Josua, du musst uns jetzt helfen. Wir sind ja jetzt Partner. Und Josua kommt und hilft. Was sagt uns das? Es war nicht richtig, was Israel getan hatte mit den Gibeonitern. Gott hat begnadigt. Aber manchmal hat man die Auswirkung der Sünde noch zu spüren. Israel wird jetzt in einen neuen Kampf reingezogen, weil sie einen falschen Bund gemacht haben. Und das wird in unserem Leben auch so sein. Gott vergibt uns unsere Schuld, aber manchmal müssen wir die Konsequenzen tragen. Und das möchte man heute nicht mehr hören. Aber das ist keine ehrliche Sache. Gott vergibt uns alles, aber manchmal müssen wir die Konsequenzen vielleicht sogar unser Leben lang tragen. Ein Beispiel. Jemand ist Alkoholiker und trinkt sein ganzes Leben, Leberzirrhose im Endstadion, und er bekehrt sich. Wenn er sich ehrlich bekehrt, hat Jesus ihm alle seine Sünden vergeben, ja oder nein? Ja. Ist die Leber jetzt gesund? Nein. Und vielleicht stirbt er früher als gedacht. Der Herr kann ihn natürlich auch heilen und gesund machen, das wissen wir. Ihr wisst, was ich meine, okay? Nehmt das für euer Leben mit. Eigene Wege bringen uns immer in Gefahr. Und Martin Luther hat mal einen interessanten Satz gesagt: Wo Gott seine Gemeinde baut, setzt der Teufel seine Kapelle daneben. Und das macht er in dein Leben genauso. Glaube nicht, wenn du jetzt einen Sieg errungen hast, oh, dann haut er ab. Der ist morgen wieder da. Geschwister, unser Glaubensleben ist ein Kampf. Und wisst ihr, jetzt könnte man denken, Mensch, jetzt, was passiert jetzt da? Da steht in Josua Kapitel 10, Vers 7 und 8 etwas. Da zog Josua von Gilgal hinauf, er und all sein Kriegsvolk mit ihm, alle tüchtigen Krieger. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn in deine Hand habe ich sie gegeben. Kein Mann von ihnen wird vor dir standhalten. Ist das wieder nicht die Gnade Gottes? Gott hätte sich beleidigt zurückziehen können, hätte sagen müssen: Siehst du, das hast du davon. Hättest dich mal nicht mit die Gibeoniter, du hast mich nicht befragt. Geschwister, und da müssen wir lernen, dass Gottes Gnade größer ist als unser Versagen. Gott ist größer als unser Versagen. Und das können wir alle, glaube ich, nur bestätigen, oder? Kann mal jemand aufstehen, der von sich behauptet, ohne die Gnade Gottes hier noch sitzen zu können? Keiner. Ich müsste mich jetzt auch hinsetzen. Und das ist das Herrliche. Das lernen wir in unserem Glaubenskampf auch. Und das macht Mut. Dass Gott uns immer noch Wege zeigen kann, die uns wieder auf den richtigen Weg bringen. Mann, habe ich mir in der Vorbereitung gedacht, Herr Jesus, wenn du das nicht in mein Leben immer wieder getan hättest, was hast du dir alles einfallen lassen, damit du meinen störrischen Kopf leiten kannst? Das ist schon unglaublich, mit welch einer großen Gnade unser Gott uns begegnet. Und wisst ihr, dann kämpfen die ja da, ne? Und es geschah, als sie vor Israel flohen, Josua 10, 11, sie waren gerade am Abhang von Beth Hurun, da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab bis Aseka, sodass sie umkamen. Es waren mehr, die durch die Hagelsteine umkamen, als die, welche die Söhne Israel mit dem Schwert umbrachten. Das müsst ihr euch mal vorstellen, jetzt greift Gott mal kurz ein. Und das müssen wir uns immer wieder entscheidend mitnehmen in unserem Glaubenskampf. Er vollbringt das Entscheidende. Wir müssen auch kämpfen, aber Gott wird immer das Entscheidende tun. Und deswegen brauchst du keine Angst haben in dein Leben. Vielleicht sagst du, ja, aber mein Glaube ist nur so klein, das macht nichts. Wenn du so einen kleinen Glauben hast, ist es wichtig, dass du diesen kleinen Glauben an diesen großen Gott bindest. Das ist wichtig. Es ist nicht entscheidend, dass du einen großen, gewaltigen Glauben hast. Das ist nicht entscheidend. Sondern dein kleiner, winziger Glaube, gerichtet an diesen allmächtigen, großen Gott, das ist entscheidend. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und das lesen wir ja auch in Kapitel 10, die Verse 12 bis 14. Josua sagt, plötzlich steht die Sonne still und die Sonne steht. Und es gab keinen Tag jemals wieder, dass ein Mensch mit Gott so gesprochen hat und Gott so geantwortet hat. Also ein Gott, der Wunder tut. Und da hat jemand einen schönen Satz gesagt, wenn ihr erklären könnt, was geschieht, dann hat es Gott nicht getan. Wenn ihr erklären könnt, was geschieht, dann hat es Gott nicht getan. Kapierst du die Dinge, wo Gott dir irgendwo etwas gezeigt hat, menschlich? Es ist oft so, dass Gott Dinge tut, wo man sagt, was macht er denn jetzt? Manchmal nimmt uns Gott ganz viel weg und wir denken, jetzt verrecken wir. Und plötzlich haben wir mehr als vorher. Merkt dir etwas. In deinem Glaubenskampf wirst du immer in Situationen geführt werden, wo Gott dir zeigt, dass er ganz, ganz andere Möglichkeiten hat, als du je erträumst. Deswegen musst du dir keine Sorgen machen. Du darfst mit deinen Ängsten zu ihm kommen und dann erlebst du Wunder. Und das Letzte, es geht dann weiter ab Vers 15 in Kapitel 10 bis Vers 40 und es wurden wieder Kämpfe gemacht und Kämpfe und man liest das und denkt, Mann, wann kommt ihr denn mal zur Ruhe? Keine Ruhe. Und was soll das bedeuten? Glaubensleben ist immer Kampfesleben. Wir gehen von Kampf zu Kampf. Manchmal siegen wir, so wie Israel, und manchmal gibt's einen auf die Mütze. Und wenn wir ehrlich sind, manchmal sind wir öfters auf dem Boden, oder? Und deswegen sage ich euch, wir sind im Dienst für Jesus immer Bedrohte. Und wann hört denn der Kampf endlich mal auf? Wer hört er auf? Genau. Eines Tages, vielleicht schneller als wir denken, sind wir beim Herrn Jesus. Und dann ist Chillen angesagt. Das ist so cool. Ich freue mich an diesem Tag, wo wir endlich diese lästige Sünde nicht mehr haben. Kein Satan mehr, keine Dämonen. Ich freue mich auf diesen Tag, wo es nie mehr Krankheit gibt. Und endlich mal werden wir in einem Leben sein, wo wir nie mehr vor einem Grabstein stehen müssen und weinen. Ist das nicht herrlich? Manchmal, wenn ich so über den Friedhof gehe, dann denke ich mir, Herr Jesus, wie viel Not liegt hier? Wie viele Menschen kommen vielleicht jeden Tag hier lang und trauern um die gestorben sind? Und dann freue ich mich darauf, in diesem Glaubenskampf zu wissen, eines Tages haben wir unser Ziel erreicht. Und deswegen möchte ich schließen mit diesen Gedanken für dich. Es waren 14 Lektionen, die wir mitnehmen können für unser Leben. Und wenn du alles vergisst, dann vergiss eine Lektion nicht. Dass du, wenn du Glaubenssieg haben musst und willst, dann bleib in der ganz tiefen, engen Nähe des Herrn Jesus. Wisst ihr, wie ich manchmal bete? Wer von euch kennt das, dass man das Gefühl hat, dass die ganze Hölle einen angreift? Sind ein paar hier, ne? Ja, kenne ich auch. Und wisst ihr, was ich in solchen Situationen bete? Herr Jesus, kette mich an dich. Kette mich an dich. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du wie Josua durch dein Leben gehst und dass du nicht stehen bleibst, wenn du mal hinfällst. Lieber Bruder, liebe Schwester, vielleicht bist du momentan am Boden. Und ich möchte dir heute zurufen, ergreif die Hand deines guten Hirten, bitte ihn und sag, Herr, heb mich wieder auf. Und dann kommt er und er nimmt dich an deine Hand, er hebt dich auf und er geht noch weiter. Vielleicht sagst du, ja, er hebt mich jetzt auf, aber ich kann nicht mehr gehen, Herr. Ich bin unfähig zu gehen, ich bin so kaputt. Und wisst ihr, was er dann macht? Dann sagt er, es ist kein Problem, ich bin stark genug. Dann nimmt er dich, hebt dich hoch, nimmt sich auf deine Schulter und tröstet dich. So lange, bis du wieder gehen kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Bleib in diesem Glaubenskampf. Sei nicht entmutigt, wenn die Niederlage da ist. Jesus kann aus Wunden mehr tun als durch Wunder. Amen. Vielleicht beten wir zusammen. Ich möchte diese Zeit jetzt auch nochmal nutzen, dass wir alle mal still